Mit welchen Maßnahmen wäre die Grenze des Rechtsstaates Ihrer Meinung nach überschritten? Also wo sagen Sie, da geht es irgendwo zu weit?
Dann, wenn Persönlichkeitsrechte verletzt werden, dann zum Beispiel, wenn das Recht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt wird, wenn die Menschenwürde verletzt wird, dann wird es so weit. Es hat niemand vor, einen Überwachungsstaat in Deutschland zu errichten. Frau Pau kennt sich in puncto Überwachungsstaat sicherlich besser aus als ich. Ich kann ja nur dazu sagen, wir haben vor 17 Jahren auf deutschem Boden gerade einen Überwachungsstaat abgeschafft.
Das ist gut
und
so.
Keiner denkt daran, hier einen neuen Überwachungsstaat einzurichten. Auch nicht Herr Schäuble.
Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Es hat niemand vor, einen Überwachungsstaat in Deutschland zu errichten. Keiner denkt daran, hier einen neuen Überwachungsstaat einzurichten.
Also wenn ein Politiker zu einem sagt, niemand hier im Raum hat vor, eine Zensurinfrastruktur zu erstellen, ja, dann... Also spätestens seit Walter Ulbricht werde ich dann hellhörig.
Ich fand das sehr schön, dass der Herr Dr. Sieber in der Bundestagsanhörung tatsächlich von einer Internetmauer, die errichtet werden soll, sprach.
Ja, ja,
nicht,
also...
Dass ihm nur so rausgerutscht ist, aber...
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Es kommt ein Stoppschild, das ist was Technisches.
Kompott Nummer 190, Abregung. Hallo und herzlich willkommen zum 190. Kompott, was dann auch gleichzeitig der erste Kompott ist, den ich im Jahr 2010, auch bekannt als 2010, aufnehme. Das Intro, kann ich allerdings mal erwähnen, habe ich recycelt. Das kommt nämlich originär aus Kompott 158. Ja, deswegen darf euch das, wenn ihr hier schon länger zuhört, auch ein bisschen bekannt vorkommen. So, aufgenommen habe ich das Ganze jedenfalls am 1. Januar 2010. Wenn die Uhr schneller laden würde.
It is 14:33.
Jawohl, ja. Auch wenn es hier irgendwie klingt, als hätten wir noch Silvester, aber Silvester ist eigentlich vorbei. Naja, egal. Jedenfalls aufgenommen habe ich das Ganze bei ziemlich verschneitem, aber nicht schneiendem Wetter. Und als ich angefangen habe, war es noch relativ ruhig. Aber okay. So, inhaltlich gibt es wieder das, was ihr vor den Sonderfolgen gewohnt wart, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech mit Mafia-Ecke. Space habe ich da keins reingekriegt, weil Space hatte ich ja alles schon verwurstet und es ist erstmal noch nichts Neues passiert im Space. So, was ihr euch jetzt gerade genau nämlich anhört, ist dann... Teil 1, Politik, die erste Hälfte für diese Woche mit Zensur-Updates, allerdings nicht so vielen Deutschen und ein bisschen Anschlagstheater. Kalik, partly sunny soll es sein. Naja, geht so. Chilly Greetings bei minus 1 oder minus 2 Grad, die sich wie minus 6 oder minus 7 anfühlen. Wind, sind sie sich auch nicht einig. Super, wo sind sie sich eigentlich einig? 17 km/h aus dem North oder 11 bis 22? Keine Ahnung, was die Apps meinen. Auf jeden Fall sind die sich nicht besonders einig. So, dabei habe ich eben schon eine erfreuliche Meldung gesehen. Ich kann nämlich hier nachher über die Straße rüberbrettern, wie ich will. Die blöden Schranken gehen zwar nicht mehr runter, aber dafür stehen da lustige Bauzäune. So, da bin ich jedenfalls wieder. Im neuen Jahr... Mit ganz vielen Meldungen, die ich in den letzten anderthalb Wochen gesammelt habe. Deswegen ich beschlossen habe, dass ich einfach doch heute schon mal aufnehmen will. Damit ich nämlich dann in der nächsten Woche auch wieder neue Meldungen sammeln kann und dann nicht nächste Woche das Problem habe, dass ich dann ganz ohne Meldung dastehe. Ja, und zwar geht es los mit ein paar Zensurmeldungen. China Weiß listet... eine Meldung vom 22. Dezember, die ich ganz bewusst nicht mehr in Kompott 187 reingenommen habe, weil das Ding war ja schon voll. Und zwar laut Netzpolitik will China von der Zensur böser Seiten zum Whitelisting guter Seiten übergehen. Was im Wesentlichen heißt, ist ja eine Forderung, die völlig logisch ist, wenn es nur ganz viele böse Seiten und ganz wenig gute Seiten gibt, ist die weiße Liste natürlich einfacher zu bauen. Ja, also es wird jetzt nicht mehr verboten, sondern es wird nur noch explizit erlaubt. Und was nicht erlaubt ist, das ist halt verboten. Schlicht und ergreifend. Und ja, von daher, haut rein, fällt mir dazu spontan ein. So, dann gibt es polnische Kontrolle. Gab es eine heiße Meldung. Polen will seine Internetkontrolle offenbar drastisch verschärfen. Wie Heise Online Polen berichtet, arbeitet die Regierung des Landes bereits intensiv an einer entsprechenden Gesetzänderung. Neu eingeführt werden sollen danach unter anderem ein Verzeichnis mit zu sperrenden Webseiten sowie die Verpflichtung für Internetdienstleister, detaillierte Nutzerdaten für Ermittlungsbehörden vorzuhalten. Also ja, China ist ja gar nichts, ne? Polen auf dem Weg ins Mittelalter. Ja, einen Schritt haben sie schon gemacht. Das hier sieht aus wie der nächste große Schritt. Aber ja. Eingearbeitet werden soll die neue Internetgesetzgebung in ein Gesetz, das ursprünglich zur Bekämpfung von Spielsucht und illegalen Geldgeschäften eingeführt wurde und das derzeit neu gefasst wird. Unklar ist allerdings, ob die vorgeschlagenen Änderungen tatsächlich eine Chance haben, das Gesetzgebungsverfahren zu passieren. Na, man möchte doch hoffen, dass nicht. Die Verhandlungen über die Gesetzesnovelle, die derzeit in mindestens zwei Fassungen diskutiert wird, seien am vergangenen Donnerstag nach einer Unterbrechung wieder aufgenommen worden, berichtet Heise Online Polen. Besonders umstritten sei eine Variante, die es der Polizei und anderen Behörden erlauben soll, Webseiten mit nicht geduldeten Inhalten sofort und ohne gerichtliche Überprüfung sperren zu lassen. Was auch der Vorsitzende des Amtes für elektronische Kommunikation, Anna Strelzinska, das kann ich nur falsch aussprechen, zu weit geht. Die oberste Dienstherrin der Behörde, die das Verzeichnis gesperrter Webseiten verwalten soll, kritisiert laut Heise Online Polen, dass mit dieser Gesetzesfassung keine Möglichkeit mehr bestünde, die Rechtmäßigkeit einer Sperrung zu überprüfen. Ach, Zensur ist also was Böses. Nein, wie kommt die Frau denn auf die Idee? Jawohl. Auch die Liste der Nutzerdaten, die künftig vorgehalten werden müssten, sorgt demnach für Streit. Würde die Novelle verabschiedet, müssten Internetdienstleister nicht nur Nach- und Vornamen ihrer Kunden speichern. Sie würden zudem dazu verpflichtet, andere Daten wie Melde- und E-Mail-Adressen ebenso abzufragen wie eine behördliche Identifizierungsnummer oder, falls diese Nummer nicht erteilt wurde, die Reisepassnummer, Ausweisnummer oder die Nummer eines anderen Identitätsdokuments des jeweiligen Nutzers. Dazu fällt mir dann auch nur noch ein Jahr. Vollüberwachung. Na, lass das bloß niemanden hören, sonst kommen die Pfeifen hier in Deutschland auch noch auf Ideen. Auch eine Meldung vom 22. Dezember. So, vom 24. kommt eine heiße Meldung, die FDP will das Gesetz abschaffen. Die FDP hält das noch nicht in Kraft getretene Gesetz der Großen Koalition für Internetsperren gegen Kinderpornografie für untauglich. Ja, ach, no shit. Die Bundestagsfraktion der Freie Demokraten will sich stattdessen für eine neue Strategie zur vorsorglichen Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder im Internet einsetzen, kündigte Fraktionschefin Birgit Homburger im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur an. Die Seiten mit Kinderpornografie müssen nicht gesperrt, sondern gelöscht werden. Das ist das Ziel, sagte sie. Aber das ist doch eine Sisyphus-Arbeit, sagte Zensur Söller letztes Jahr. Eine Präventionsstrategie ist dringend erforderlich. In dem Moment, in dem solche Internetseiten im Netz sind, ist das Verbrechen schon passiert. Mir scheint, die Frau hat mehr verstanden davon, was es denn mit Kinderpornografie auf sich hat, als Zensur Söller im ganzen vergangenen Jahr. Nicht, dass das schwer wäre, aber immerhin. Bundespräsident Horst Köhler hatte das Gesetz für Internetsperren gegen Kinderpornografie vorerst gestoppt. Er bat die Bundesregierung um ergänzende Informationen zu dem Gesetz, das nach Meinung von Experten möglicherweise verfassungswidrig ist. Was heißt hier möglicherweise? Na, da gab es ja auf dem 26C3 auch einen interessanten Vortrag. Nein, es ist nicht wegen Zensur verfassungswidrig, aber der Bund hat keine Gesetzgebungskompetenz in dieser Geschichte. Und wenn der Bund keine Gesetzgebungskompetenz hat, dann hat er gefälligst kein Gesetz zu erlassen. Punkt, Ende der Debatte. Na, plus Taus Organstreitverfahren, der Weg, wie das Gesetz dann durchgedrückt wurde, plus halt so viele kleine Nettigkeiten, die an diesem Gesetz so dran kleben. Was mir dann auch noch einfällt. Ja, ach. So, hier ist die Straße und die Straße ist komplett leer, weil hier steht halt so eine schöne Absperrung im Weg. Ich mag diese Absperrung. Was ich nicht mag, ist die Rutschigkeit des Weges. Aber ja. So. FDP, Linke und Grüne wollen das Gesetz, das auf eine Initiative der damaligen CDU-Familienministerin Ursula von der Leyen zurückgeht, nun ganz kippen. Ich gehe davon aus, dass sich die Bundesregierung auf eine Antwort auf die Anfrage des Bundespräsidenten verständigt, sagt der Homburger. Wir halten die Regelung in dem Gesetz für untauglich, um das Ziel der Bekämpfung der Kinderpornografie im Internet zu erreichen. Ja, ach, fällt mir dazu spontan ein. Na, natürlich ist das untauglich. So. Vom Dienstag, jetzt fragt mich aber nicht, was Dienstag jetzt nur für ein Datum war, kommt die Meldung, Weißrussland zensiert. Heise, das autoritär regierte Weißrussland führt in den kommenden Tagen rund ein Jahr vor der anstehenden Präsidentenwahl eine Internetzensur ein. Künftig sollen Websites und Internetnutzer streng von der Regierung und einer Sondereinheit der Präsidialverwaltung kontrolliert werden, berichtete die Moskauer Zeitung Nezavisimaya Gazeta in ihrer Ausgabe vom heutigen Montag. Warum habe ich mir das dann Dienstag aufgeschrieben? Egal. Der von Menschenrechtlern als letzter Diktator Europas bezeichnete Präsident Alexander Lukaschenko hatte zuvor die Anarchie im Netz kritisiert. Nee, der Begriff ist rechtsfreier Raum oder rechtsfreier Chaosraum. Halten wir uns doch bitte an den offiziellen Sprachgebrauch. Däh. Anfang 2011 sind in der Ex-Sowjetrepublik Präsidentenwahlen geplant, bei denen Lukaschenko erneut siegen will. Das Internet galt bisher als letzter Raum für freie Meinungsäußerung in Weißrussland. Die Opposition fürchtet, ohne Medienzugang in Bezug auf die Wahl des Staatsoberhauptes chancenlos zu bleiben. Das scheint mir aber auch Absicht zu sein. Die Regierung in Minsk hatte die strikten Mediengesetze in diesem Jahr weiter verschärft. In Weißrussland war zuletzt Lukaschenkos Chefideologe Oleg Poleskowski zum Medienminister ernannt worden. Ach, kann das nur kommen. So, das zum Zensur-Update. Das sind alles Meldungen, die mir letztes Jahr noch in die Finger gefallen sind, aber dieses Jahr ist ja auch noch nicht so alt. Das ist ja gerade mal 11 Stunden 35 Minuten. So, dann gab es auch die Geschichte, dass DPA-Meldungen rumschwirrten. Die Regierung dächte laut darüber nach, das Arbeitslosengeld zu erhöhen. Da gab es irgendwie zwei verschiedene Meldungen. Einmal irgendwie, ja, wir wollen 4,8% von 2, was war es doch gleich, was es jetzt ist. Also praktisch eine Verdoppelung. Dann hieß das, nein, das sei doch noch gar nicht sicher. Dann schwappte die Zahl 4,5 durch die Gegend. Dann hat sich der BA-Chef Weiser auch noch geäußert und meinte, naja, also eine 4 vom Komma bräuchten sie schon, aber eine 4, irgendwas würde reichen. Na, aber hey, also, ja, das offizielle Meldung ist, das ist weiter offen. Berlin, die Bundesregierung hat sich noch nicht auf eine Beitragssatzerhöhung in der Arbeitslosenversicherung festgelegt. Dazu gäbe es keine Entscheidung, sagte Regierungssprecher Ulrich Wilhelm in Berlin. Hintergrund sind Berichte zu Überlegungen in der schwarz-gelben Koalition. Bei einem erneuten Milliardendefizit der Bundesagentur für Arbeit im Jahr 2011 den Arbeitslosenbeitrag von derzeit 2,8 auf 4,5% zu erhöhen. Ein Sprecher des Bundesarbeitsministeriums dementierte das. Auch eine Meldung vom 22. Was ein Dienstag war, ganz nebenbei. Das wichtige Wort da drin ist mir dann auch ins Gesicht gesprungen, ist das Wort noch. Natürlich, noch ist das unsicher. Noch ist ja auch die Wahl in NRW nicht vorbei. Nach der Wahl in NRW könnte es ja sein, dass man dann plötzlich neue Informationen hat. Ne, genauso wie ja auch irgendwie die, irgendwelche Finanzzahlen kommen rein zufällig am Tag nach der NRW-Wahl raus. Ja, Zufälle gibt's. Wahlbetrug wäre da ja gar nichts gegen. So. Scrollst du mal hoch? scroll. WestLB unter Begutachtung. Gab es eine Meldung der Frankfurter Rundschau. Brüssel, die Bad Bank der WestLB stößt auf Zweifel bei der EU-Kommission. Die Behörde teilte am Dienstag mit, sie habe die geplanten Maßnahmen aus Gründen der Finanzstabilität vorläufig zugelassen. Bezweifle jedoch, dass sie mit den EU-Beihilfevorschriften im Einklang stünden. Daher habe sie ein förmliches Prüfverfahren eingeleitet. Die WestLB zeigte sich gelassen. Der Vorstand ist zuversichtlich, in weiteren konstruktiven Gesprächen mit der Europäischen Kommission eine abschließende und endgültige Genehmigung im weiteren Prüfverfahren zu erzielen, teilte die Bank am Abend mit. Vorläufige Genehmigungen und förmliche Prüfverfahren seien bei Bankbeihilfen üblich. Die WestLB begrüßte die vorläufige Genehmigung, hieß es in der Stellungnahme. Ja, also WestLB. Ich glaube, das war die eine Bad Bank, die es überhaupt nur gibt. Die WestLB soll als erste in Deutschland eine sogenannte Bad Bank bekommen, in die vor allem faule Papiere im Volumen von gut 85 Milliarden Euro ausgelagert werden sollen. Gleichzeitig solle die WestLB eine Kapitalspritze in Höhe von 3 Milliarden Euro durch den Bankenrettungsfonds SOFIN erhalten, wie die Kommission mitteilte. Ich dachte, SOFIN-Geldspritzen wären strengst geheimst und keiner darf irgendwas davon wissen. Aber offensichtlich musste da irgendjemand in Richtung EU verkünden, übrigens, die kriegen noch Geld von uns. Weil wahrscheinlich sonst klar wäre, hey, das Ding ist doch schon längst tot. Lasst es doch einfach implodieren. Aber ja. Zuvor war in Deutschland von bis zu 4 Milliarden Euro vom Bund die Rede. Nach derzeitigen Erkenntnissen erfüllen die Maßnahmen laut Kommission nicht die Voraussetzung hinsichtlich Transparenz und Offenlegung, Bewertung, Lastenteilung und Vergütung. Dies sei aber notwendig, damit die Bank wieder rentabel werde und die negativen Auswirkungen der massiven staatlichen Unterstützung auf den Wettbewerb begrenzt würden. Die Gründung der Bad Bank zeigt, dass die Umstrukturierung der WestLB im Gange ist, sagte Wettbewerbskommissarin Nelly Groß. Ich bin jedoch erstaunt darüber, wie viel zusätzliche Unterstützung erforderlich ist. Die Kommission ist die oberste Wettbewerbsaufsicht in Europa und entscheidet über die Rechtmäßigkeit staatlicher Beihilfen. In der Bad Bank sollen strukturierte Wertpapiere, sonstige Risikopositionen sowie Geschäftsfelder kommen, die die Nordrhein-Westfälische Landesbank nicht mehr zum Kerngeschäft zählt. Bis Ende April soll das Geldhaus rückwirkend zum 1. Januar 2010 aufgespalten werden. Jetzt läuft meine Nase. Das ist doof. Aber nachdem es ja hier irgendwann kurz vor Silvester nochmal ordentlich geschneit hat. Jawohl. Mit den Papieren lagert die Landesbank ungefähr ein Drittel ihres Geschäftsvolumens aus. Darunter sind auch Anleihen von EU-Ländern und US-Studentenkredite, für die der US-Steuerzahler weitgehend bürgt. Enthalten ist aber auch die Refinanzierung einer Zweckgesellschaft, in die die WestLB Anfang vergangenen Jahres risikoreiche Papiere zum Einkaufspreis von 23 Milliarden Euro ausgelagert hatte. Diese in Irland angesiedelte Zweckgesellschaft gilt als die eigentliche Bad Bank der WestLB. Bereits im Mai hatte Groß der WestLB Umbau- und Schrumpfkur verschrieben, so muss die Bank um die Hälfte verkleinert und bis Ende 2011 mehrheitlich verkauft werden. Nur so hatte die Kommission staatliche Garantien in Höhe von 5 Milliarden Euro zur Absicherung eines Teils des Wertpapierportfolios gebilligt. Im Oktober hatte die Behörde für 2 Monate weitere Beihilfen genehmigt und so die Bank vor dem Kollaps bewahrt. Jawohl, ja. So, dann vom 23. gab es die Meldung, die SPD wollte irgendwie Bagatellentlassungen verhindern. Ich meine, was die SPD jetzt noch will, interessiert ja eh keinen mehr, aber CDU und FDP sind jedenfalls dagegen. Berlin, ein Gesetz, das Bagatellkündigungen verbietet, ist überflüssig. Dieser Meinung sind Arbeitsmarktpolitiker der CDU und der FDP, das sagten sie der Zeitung Die Welt. Sie reagierten damit auf eine Forderung der SPD, die Sozialdemokraten wollen ein Gesetz schaffen, das fristlose Kündigungen bei kleinen Diebstählen verbieten soll. Damit würde man aber etwas verbieten, was gar nicht erlaubt sei. Denn missbräuchliche Kündigungen seien schon verboten, heißt es von CDU und FDP. Ja, und wie sehr das wirkt, kann man ja daran erkennen, dass so im vergangenen Jahr ein paar interessante Kündigungsfälle aufgefallen sind. Na, wie war das? Für ein Brötchen gibt's eine Fristlose. Aber auf der anderen Seite darf ein Manager ein paar Milliarden aus dem Fenster treten und kriegt dafür dann noch einen ordentlichen Bonus in den Arsch geblasen. Na, oder hier Medorn. Ich weiß gar nicht, wie viel Bonus Medorn noch in den Arsch geblasen gekriegt hat. Aber hey, es ist alles schon richtig und man braucht ja kein Gesetz. Nee, dann ist ja toll. Dann gibt's eine Gitmo-Verzögerung. Umzug von Guantanamo dauert länger. Washington, der Umzug der Häftlinge des Gefangenenlagers Guantanamo Bay, wird länger dauern als erwartet. Die Regierung von US-Präsident Barack Obama. Der Regierung von US-Präsident Barack Obama fehlt bislang noch das Geld, um ein Hochsicherheitsgefängnis im US-Bundesstaat Illinois zu kaufen. Berichtet zumindest die New York Times. Die Kasse der staatlichen Gefängnisbehörden gibt dafür nicht genug her. Ein Anlauf, die Ausgabe in dem Verteidigungshaushalt zuzuschieben, sei gescheitert. In Guantanamo werden derzeit noch etwa 200 Menschen festgehalten. Ist eine Meldung vom 23. Zu mir dann auch noch einfällt. Ja, super. Also, das ist auch eine Meldung, die hatte Fefe, glaube ich, in der Fnord News schon mit drin. Da kommt die Quelle. Na, also, ja. Dazu spontan nur ein. So, dann gab es eine heiße Meldung. GEZ-Fahnder ohne Polizei. Freie Mitarbeiter der GEZ haben keinen Anspruch auf Amtshilfe durch die Polizei, stellt der sächsische Datenschutzbeauftragte Andreas Schurig in seinem jüngsten Tätigkeitsbericht, Berichtszeitraum 1.4.2007 bis 31.3.2009 klar. Sie seien weder Mitarbeiter einer Behörde noch eine der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten vertretungsberechtigt. Nee, es sind nämlich Scheinselbstständige oder Selbstständige und die haben mal gar keine Beamtenberechtigung. In einem Fall hätten zwei GEZ-Mitarbeiter die Polizei gerufen, um die Personalien eines Kleingartenpächters feststellen zu lassen, berichtet Schurig. Sie hätten sich als Beschäftigte des MDR ausgegeben, was glatt gelogen ist, und behauptet, dass Ansprüche auf Rundfunkgebühren bestünden. Ja, behaupten können sie viel, wenn der Tag lang ist. Die Polizeibeamten glaubten ihnen und stellten im Beisein der Mitarbeiter der GEZ dessen Personalien fest. Zu mir dann nur einfällt, hey, da haben die Polizisten aber mal etwas getan, was sie nicht hätten tun dürfen. Dies war jedoch unzulässig. Erst als der Datenschutzbeauftragte tätig wurde, habe die zuständige Polizeidirektion den Sachverhalt ausgewertet und eine entsprechende Handlungsanweisung erlassen. Diese stellt nun klar, dass Polizeibeamte GEZ-Mitarbeiter weder bei der Feststellung von Personalien unterstützen, noch ihnen Auskünfte aus polizeilichen Informationssystemen erteilen dürfen. Da fragt der geneigte Zugucker sich, warum zum Kuckuck braucht es einen Datenschutzbeauftragten, um so etwas Offensichtliches festzustellen wie, hey, selbstständige Pfeifen, die von der GEZ beauftragt werden, sind keine Behördenmitarbeiter und auch nicht im Namen einer Behörde tätig. Weil die GEZ ist ja noch nicht mal mehr vertretungsberechtigt. Na, vor Gericht klagen immer nur die einzelnen Rundfunkanstalten, weil die GEZ nämlich nichts alleine darf. Aber hey, also frage ich mich, warum das den Polizisten nicht bekannt war. So, dann gibt's Groß-Reinemachen. Die BA löscht unseriöse Arbeitgeber aus der Datenbank. Nürnberg, die Bundesagentur für Arbeit, hat ca. 400 unseriöse Arbeitgeber aus ihrer Internet-Jobbörse gelöscht. Es seien teilweise gar keine Unternehmen, sondern Einzelpersonen, die sich als Arbeitgeber ausgegeben hätten, um nach Daten zu fischen. Das sagte ein Sprecher der Nürnberger Behörde. Die Angebote kamen aus allen Branchen und allen Regionen. Nun müsse im Einzelfall geprüft werden, ob dieses Verhalten strafrechtlich relevant sei. Dabei sei die entscheidende Frage, ob es überhaupt Geschädigte gäbe. Ja, das darf man natürlich wieder nicht rausfinden. Ne? Also der geneigte Zugucker fragt sich, was soll das? Na, das ist der Nachklapp der Meldung gewesen, dass man ja bei der Bundesarbeitsagentur sich als Arbeitgeber ohne irgendwelche Prüfungen anmelden konnte. Dass die Begründung, warum es keine Prüfungen gibt, ist, naja, wir wollen aber so viele Jobs wie möglich vermitteln. Und jede Prüfung würde ja potenzielle Arbeitgeber hindern. Was dann im Wesentlichen nur heißt, hey, da darf dann irgendwer sich anmelden und sagen, ich bin ein Arbeitgeber, gebt mir alle Daten. Und dann gibt's halt da persönliche Daten von Arbeitssuchenden. Na, da gibt's also offensichtlich überhaupt gar kein Unrechtsbewusstsein bei der BA. So, dann ist in Dublin ein Bischof zurückgetreten, nämlich wegen sexuellen Missbrauchs tausender Kinder durch Mitglieder der katholischen Kirche. In Irland hat der Bischof von Kildare und Lailinghead seinen Hut genommen. Vergangene Woche war bereits der Bischof von Limerick zurückgetreten. Den Skandal hatte der Bericht einer Richterin Ende November ans Licht gebracht. Naja, der Skandal war aber auch vorher schon ein bisschen bekannt. Sie dokumentierte, dass sexueller Missbrauch von mehr als 300 Kindern zwischen 1975, ja, der Wagen wird hier nicht durchfahren können, zwischen 1975 bis 2004 durch Priester der Erzdiözese Dublin von den Verantwortlichen vertuscht worden war. bisschen spät, fällt mir da vor allen Dingen so ein. Na, bis 2004 haben die sich da an Kindern vergangen. Und zwar im Großmaßstab. Na? Und jetzt treten da so ein paar Bischofspfeifen zurück. Hallo? Ich bitte doch darum, dass die Damen und Herren, also vor allem die Herren Bischofspfeifen, sich auch noch strafrechtlich rechtfertigen müssen, was denn dann eigentlich gelaufen ist. Na, da sind Straftaten gelaufen und die haben die vertuscht. Na, und hier nicht so von wegen da irgendwie böse Kinderporno aus dem Netz runtergeladen. Nee, die haben sich an Kindern vergangen. Das sind Vergewaltiger. Zumindest in Kirchenkreisen irgendwo. Keine Ahnung, wie alt die inzwischen sind, aber ich erwarte doch, dass das auch nochmal strafrechtlich überprüft wird, ob man auf die noch herabregnen kann. Na? So, dann gibt's die Rezession. Ökonomen warnen vor Rückkehr der Rezession. Hamburg, führende Ökonomen haben vor einem erneuten Einbruch der deutschen Wirtschaft im kommenden Jahr gewarnt. Die Gefahr eines Rückschlags sei vorhanden, sagte der Prognosechef am Kieler Institut für Weltwirtschaft, Joachim Scheide, Spiegel Online. Hä? Also. Ähnlich äußerten sich der Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, Gustav Horn, und andere. Die Fachleute schließen einen W-förmigen Konjunkturverlauf nicht aus. Sprich, nach einer kurzen Erholung geht es wieder bergab. Ach. Na, nur fürs Protokoll, ich habe das vorher schon gesagt. Nur für den Fall, dass das irgendwo nicht klar ist. Ich habe das schon vor einer ganzen Weile gesagt. Aber hey, ist hier jedenfalls eine DPA-Meldung vom 25. Ja, ist ja gut. Dann, ich sagte, ist ja gut, gab es eine US-Militärmeldung aus, ich glaube Afghanistan. Jedenfalls wurden da Schwangerschaften verboten. Und das Verbot ist allerdings dann doch wieder zurückgenommen worden. US-Militär nimmt nämlich Schwangerschaftsverbot zurück. Washington, das US-Militär, hat ein umstrittenes Verbot von Schwangerschaften aufgehoben, berichtet der Fernsehsender CNN. Heeresgeneralmajor Anthony Kokolo hatte Anfang November Schwangerschaften in seiner Truppe unter Strafe gestellt. Demnach musste nicht nur schwangere Soldatinnen mit Disziplinarmaßnahmen rechnen, sondern auch die künftigen Väter. 7 Militärangehörige waren mit einem schriftlichen Tadel abgestraft worden. Unter anderem hatten US-Frauenrechtlerinnen die Maßnahme scharf kritisiert. Ja, mei, sollen sie halt Kondome benutzen. Fällt mir dazu spontan ein, aber hey. So. Nachdem ich jetzt aber noch nicht in die Musik abgleiten will, hole ich mir das lustige Anschlagstheater. Wo bist du? Da bist du. Hole ich mir das lustige Anschlagstheater. Also, da gab es interessante Fakten. Es soll also jemand, ein Nigerianer, versucht haben, einen Flieger in die Luft zu jagen. Erste Meldungen hatten da noch von einem Feuerwerk geredet. Und der ist dann von anderen Passagieren und letztlich auch der Besatzung des Fliegers überwältigt worden und daran gehindert worden, den Flieger in die Luft zu jagen. Das war so die große Meldung. Und dann hieß es, der soll irgendwas mit Al-Qaida zu tun haben. Und jetzt gibt's natürlich wieder eine Runde Sicherheitstheater. Das Übliche. Der Scherz an der ganzen Geschichte ist, jetzt gibt's da irgendwie Äußerungen, ja, ohne Nacktscanner brächte das ganze Theater ja nichts. Na, also Theater im Sinne von, man darf eine Stunde vor der Landung darf man sich nicht mehr von seinem Sitz im Flugzeug erheben und man darf auch nichts auf seinem Schoß haben. Und elektronische Geräte hat man gefälligst ausgeschaltet zu lassen und was nicht alles. Na, also totales Theater. Und der Scherz an der ganzen Geschichte ist, dieses ganze Sicherheitstheater ist alles totale Verarsche, wenn man sich mal anguckt, wie der nun verhindert wurde, dass der irgendwas Böses hätte tun können. Na gut, einerseits hat er es selber verhindert, weil sein Zündeldingsbums da nicht ordentlich gezündet hat. Weil wäre das Ding explodiert, wäre scheißegal gewesen, wie viele Leute sich da auf den draufwerfen. Dann wäre es einfach explodiert und der Flieger wäre in der Luft zerflogen. So, aber was eigentlich ja ihn dann nun dran gehindert hat, da mehrere Versuche zu machen, war halt ein Mitpassagier vor allem. Ein Holländer, den sie jetzt auch alle groß feiern, der sich auf den draufgeschmissen hat. Na? Aber hey, dieses Sicherheitstheater, das sorgt mir für gar nichts. Nur von daher, hey, cool, fällt mir dazu spontan ein. So, dann gab es von Bruce Schneier noch eine schöne Meldung, I don't want to even think about how much C4 I can strap to my legs and walk through your magnetometers. And what sort of magical thinking is behind the rumored TSA rule about keeping passengers seated during the last hour of flight? Do we really think the terrorists won't think of blowing up their improvised explosive devices during the first hour of flight? For years I've been saying this, only two things have made flying safer since 9/11. The reinforcement of cockpit doors and the fact that passengers know how to resist hijackers. This week, the second one worked over Detroit. Security succeeded. Only one carry-on, no electronics for the first hour of flight. I wish that just once some terrorists would try something that you can only foil by upgrading the passengers to first class and giving them free drinks. Na, also, ja, natürlich kann man sich irgendwelchen Sprengstoff irgendwo am Körper befestigen. Und nein, die lustigen Metalldetektoren können Sprengstoff nicht finden, weil Sprengstoff nicht zwingend Metall enthält. Und nein, die lustigen Nacktscanner, Terrahertz-Scanner oder wie sie jetzt inoffiziell heißen, Körperscanner, weil das ja so viel harmloser klingt, ja, die können auch nichts helfen, weil zur Not schiebt man sich die Sachen halt sonst wohin. Na, aber hey, dann darf man halt nur noch eine Tasche Handgepäck mitnehmen oder das Handgepäck soll ganz verboten werden. Ja, super. Na, also das ist total scheiße. Und besonders lustig fand ich dann, wie Schneier sich dann gewünscht hat, hey, wenigstens ein einziges Mal wünscht er sich, dass Terroristen irgendetwas versuchen, was man nur dadurch beseitigen kann, dass alle Passagiere in die erste Klasse aufgerüstet werden und freie Getränke bekommen. Weil, dann muss ja die TSA alle Passagiere in die erste Klasse hochbuchen und mit freien Getränken versorgen. So, dann gab es auch noch eine Anschlagsanklage. Frankfurter Rundschau, Washington. Einen Tag nach dem vereitelten Anschlag auf ein US-Verkehrsflugzeug ist einem 23-jährigen Nigerianer die Anklage eröffnet worden. Nach US-Medienangaben verlas Bezirksrichter Paul Bormann am Samstag bei einer Anhörung im Universitätskrankenhaus in Ann Arbor, US-Bundesstaat Michigan, Umar Farouk Abdul Muttalab die Anklage. Abdul Muttalab wird beschuldigt, er habe versucht, ein Flugzeug in die Luft zu sprengen und einen Sprengkörper an Bord des Airbus gebracht. Beide Anklagepunkte können nach US-Medienangaben mit jeweils bis zu 20 Jahren Haft bestraft werden. Abdul Muttalab wird in dem Universitätskrankenhaus wegen seiner Brandverletzungen behandelt. Er wurde zur Anhörung in einem Rollstuhl in den Saal gebracht. Die Frage, ob er die Anklagepunkte verstehe, bejahte er. Ermittlungsbeamte sagten, der Verdächtige habe ihnen mitgeteilt, er habe die explosiven Chemikalien und eine Spritze, die in seine Unterwäsche eingenäht waren, von einem Bombenexperten im Jemen erhalten, der mit dem Terrornetzwerk Al-Qaida zusammenarbeitet. Auch wenn die US-Bundesbehörden die Verbindung in den Jemen bisher nicht aus eigenen Quellen bestätigen können, wird die Einlassung des Beschuldigten von einem Ermittlungsbeamten nach Angaben der New York Times als plausibel eingestuft. Der 23-jährige Nigerianer wollte am Freitag eine Maschine der US-Fluggesellschaft Delta mit fast 300 Menschen an Bord kurz vor der Landung in Detroit zum Absturz bringen. Crew und Passagiere hatten ihn schnell überwältigen können. Der kleine Sprengsatz enthielt nach ersten Ermittlungen PETN, ein hochexplosiver Sprengstoff. Das Flugzeug kam aus Amsterdam, wo die Suche nach Sicherheitslücken begann. Was dann irgendwie die Frage nahelegt, Moment, Amsterdam, Schiphol, ist wohl nicht gerade bekannt für seine laxen Sicherheitsvorkehrungen. Wenn der da durchkommt, wo ist der Haken? Beziehungsweise, was ich jetzt schon irgendwo gesehen hatte, der ist mit einem Flieger da hingekommen und ist aus dem einen Flieger in den anderen Flieger rüber und damit mit ein bisschen Glück niemals durch die hohen Sicherheitsprüfungsregeln durch. Was im Wesentlichen nichts anderes heißt, als man kann eure scheiß Sicherheitstheaterkacke immer noch umgehen. Ja, was eine Überraschung. Na, und was jetzt passiert, soll natürlich dafür sorgen, dass genau dieser Angriff nicht nochmal geht. Hey! Na, hier so von wegen letzte Stunde vor der Landung. Ist irgendwie bei Terroristen-Meeting beschlossen worden, dass Angriffe nur in der letzten Stunde vor der Landung passieren dürfen? Nein? Was soll dann dieses Theater? Na, wenn da jemand irgendwas in die Luft jagen will, dann hat er den ganzen Flug über Zeit. Und gerade so ein Transatlantikflug ist ein bisschen länger. Da hat er also zu gut Deutsch verdammt viel Zeit. Ja, wo sie sich dann auch künstlich aufgeregt haben, einen Tag später ist ja schon wieder ein Nigerianer bei dem gleichen Flug eine Stunde auf Klo verschwunden. Dem war allerdings wohl nur schlecht. Na, da haben sie eine große Panik geschoben. Schon wieder der Flug, schon wieder ein Nigerianer, schon wieder auf Klo. Panik. Das US-Heimatschutzministerium verschärfte die Kontrollen für alle Flüge. Zugleich arbeiteten die USA eng mit anderen Regierungen zusammen, um die Sicherheitsvorkehrungen auf Flughäfen und in Maschinen zu verstärken, teilte die Heimatschutzministerin Janet Napolitano mit. Wer aus dem Ausland in die USA fliege, müsse sich auf zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen einstellen. Auch in Deutschland werden die Kontrollen im Luftverkehr verschärft. Wie das Bundespolizeipräsidium in Potsdam am Samstagabend mitteilte, werde der Vorteil in Detroit zum Anlass genommen, die bestehenden hohen Sicherheitsstandards durch zusätzliche Kontrollmaßnahmen zu ergänzen. Reisende in die USA wurden gebeten, sich gegebenenfalls auf längere Wartezeiten einzustellen. Zu mir dann auch noch einfällt, was soll der Scheiß? Glaubt ihr ernsthaft, dass wenn jemand irgendwas in die Luft jagen will, ihr den vorher findet? Glaubt ihr das ernsthaft mit eurem blöden Theater? Findet ihr im Zweifelsfall nur jemanden, der so doof ist, etwas zu versuchen, was schon jemand anders versucht hat? Aber es gibt genügend Wege, einen Flieger vom Himmel zu holen. Genügend. Und es gibt auch genügend andere Targets. Na, man gehe mit den gleichen Sprengvorkehrungen in ein Einkaufszentrum. Gut, vielleicht nicht gerade heute, aber irgendwann, wenn es geöffnet hat. Und dann jagt man sich wunderschön mitten in einer Menschenmenge in die Luft, nimmt ganz viele Leute mit. Und ihr könnt so überhaupt gar nichts dagegen tun. Na? Aber hey. Und jetzt gibt es ja auch die lustige Debatte um die lustigen Nacktscanner wieder. Aber da kommen wir nicht jetzt zu, sondern da kommen wir dann zu, wenn mir danach ist. Und das ist erst in der nächsten Teilfolge. Das heißt, ich baue mir hier einen Eintrag rein. Dass ich das Theater mit übernehmen kann. Und schiebe die Einträge da alle drunter, dann nehme ich die da nämlich alle zusammen in einem Stück verschieben. So. Und muss mich nämlich nicht drüber wundern, wo die Einträge alle hin sind. So. Hä? Ah, noch einen weiter nach unten. Zack. Und dann nach ganz oben. Piep, piep, piep. Wir haben übrigens 12 Uhr. So. So, wo wir jetzt noch ein bisschen Zeit mit verbringen, ist ein Happen Musik. Nämlich wieder von Anthony Rankin. Wir sind ja wieder zurück bei den regulären Podcast-Folgen. Und das heißt, Anthony Rankin darf wieder aufspielen mit dem zweiten Titel aus der EP Desire. Zu finden im Podsafe Music Network. Was sich wiederum unter musicla.com versteckt hat, als ich zuletzt nachgeguckt habe. Der Titel Losing the Battle darf euch auch irgendwie vom Titel her dumpf bekannt vorkommen. Ja, den gab es auch bei The Distance. Hier ist er jetzt 5 Minuten 3 lang und nein, es ist nicht derselbe Titel. So, und danach gibt es ein Jahresendresümee aus dem Zugabe-Sixpack vom 19. Dezember, was ich eigentlich ursprünglich nominiert hatte für die Jahresrückblicksfolge, so lange bis mir dann genügend richtig coole Outros in die Finger gefallen sind, wo ich dann gesagt habe, hey, dann brauche ich das hier nicht. So, und deswegen gibt es die 2,40. Dann. So. Und jetzt sage ich erstmal danke fürs Anhören, Runterladen, was auch immer ihr sonst noch so tun musst, um mich anhören und runterladen zu können. Also einen Internetzugang haben im Wesentlichen. Der Bus zischt. Drohen geht ja mal gar nicht. Ich brauche nicht drohen, weil wenn ich das hier aufnehme, ist noch nicht mal mehr alles vom letzten Podcast erschienen. So, und dann sage ich einfach mal viel Spaß mit Losing the Battle von Anthony Rankin und dem Zugabe-Resümee. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Saw her coming out of her house the other night. The hair pulled back, wearing that black shirt she likes. She smiled from across the street, but I don't know if she noticed me. I don't know if she noticed me. got in a car and drove off somewhere. Rolled down her windows, turned on the air. She don't care. Listening to the beat of the night around her. Listening to the beat of the night around her. The glowing pulse surrounds her. I wish I was driving in your car tonight. You know I wish I was laying in your arms tonight. So hard to hold on and not give up the fight when you're losing the battle. Am I that invisible in front of your eyes? You know I'm walking these streets without an alibi. No rhyme or reason to how or why. Can't get back on my saddle. I'm losing the battle. Think about you day and night in a crime. Like I kick myself for not having the nerve to try one more time. Now you're gone for good. Can't say I would have wanted to, even if you wanted to. I wish I was driving in your car tonight. You know I wish I was laying in your arms tonight. So hard to hold on and not give up the fight when you're losing the battle. Days go by like minutes. And the hours roll on like years. Life without you in it is a desert of doubt and fear. I can't remember winning. I can't remember winning. I only seem to recall losing faith. By the scent of lingering perfume and the sound of the slow dance jams from high school. Wonder if I'm on her mind as she starts another life. We're starting separate lives. I wish I was driving in your car tonight. You know I wish I was laying in your arms tonight. It's so hard to hold on and not give up the fight when you're losing the battle. Am I that invisible in front of your eyes? You know I'm walking these streets without an alibi. No rhyme or reason to how or why. Can't get back on my saddle. I wish I was driving in your car tonight. You know I wish I was laying in your arms tonight. It's so hard to hold on and not give up the fight when you're losing the battle. Am I that invisible in front of your eyes? You know baby I ain't wearing no silly disguise. No rhyme or reason to how or why. Can't get back on my saddle. I saw her coming out of her house the other night.
Ein runder Geburtstag des Jahres 2009 sollte in dieser Sendung auf jeden Fall noch erwähnt werden. Friedrich Schiller. der alte Räuber, ist kürzlich 250 Jahre alt geworden. Er selbst konnte leider nicht so ausgelassen feiern. Er hat sich gerade erst ein paar Wallensteine rausnehmen lassen. Ich wollte ihm aber mit einem selbstverfassten Jahresrückblicksgedicht, die sind mittlerweile schon gefürchtet hier in dieser Sendung, auf diesem Wege gute Besserung wünschen. Aber das wäre natürlich vermessen zu glauben. Ich könne auch nur entfernt so dichten wie Friedrich Schiller. Deshalb habe ich mir noch ein paar Gasttexte mit ins Boot geholt. Aber hören Sie selbst, ich bitte um feierliche Ekstase. Und nun der Jahresrückblick als Gedicht.
So richtig begeistert sind die Bundesgrünen nicht.
Kein Wunder, bisher ein durchwachsenes Jahr.
Bayern München sieht die Mindestziele für die Saison in Gefahr.
Deutschland zum 60. wenig im Glück.
Eine persönliche Mitschuld wies der Bahnchef jedoch zurück.
Bei der Jubiläumsfeier alle eingepennt.
Einziger Redner, der Bundespräsident.
Ja, Deutschland wirkt müde und abgeschlafft.
Das sind die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft.
Und so wie der da, will ja gar niemand enden.
Der Opel-Chef mit der Zukunft seiner Firma in den Händen.
Nur Platz 20 beim Eurovisions-Grand Prix.
So einfach ist das in der Demokratie.
Aber egal, wen interessiert schon dies Wetzing?
Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Wetzing.
Gut, ein paar Probleme, die sind wir auch los.
Bundesumweltminister Gabriel und Wirtschaftsminister Gloß.
An Franz Josef Jung erinnert sich auch kaum noch wer.
Der fiel so tief wie seit Jahren nicht mehr.
Ach, was haben wir nicht noch alles fallen sehen?
Frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2010 könnte es wieder aufwärts gehen.
Apropos aufwärts, die Meere steigen und bald schon droht.
Die Menschheit sitzt in einem Boot.
Und wer ist schuld an all dem? Das Phantom von Heilbronn?
Ich bin überzeugt davon.
Trotzdem, manch einer wünscht sich eine Handgranate.
Für Schwarz-Gelb, auch ohne Überhangmandate.
So, und hier endet das Resümee.
Anlass an Antrag der FDP.
Kommen Sie nachher gut nach Hause, machen Sie da mal ein paar Tage Pause und dann zu Silvester eine dreckige Sause.
Mit Klaus Kleber und Gundula Gause.